auch von mir und von uns hier vorne einen wunderschönen guten Abend. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt heute nicht ganz 0%. Ich habe mir dieses kleine Regenfenster ausgesucht, um hierher zu kommen. Deswegen stehen meine verbliebenen Haare ein wenig wirr. Ich entschuldige mich.
Du hast viel mehr als ich.
Ja, aber uns trennen, glaube ich, 2-3 Jährchen noch. Deswegen mal schauen, Michael, wie das dann ist. Schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid, dem Wahnsinn getrotzt sozusagen. Wobei, das war mir eh klar, dass wir ein Publikum haben, was dann doch nicht im Bierzelt anzutreffen ist an einem Dienstagabend, sondern in einer wunderschönen Bibliothek. Michael, natürlich ganz toll, dass du da bist. Du bist den zwar nicht weiten, aber trotzdem dank der Deutschen Bahn beschwerlichen Weg aus München hierher gekommen. Quasi direkt aus der Redaktion, musst nach der Lesung gleich auch wieder zurück. Also es wird noch signiert werden, aber dann geht's für ihn direkt zurück nach München. Ja, wir werden über die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0% sprechen. Ein wunderbares Buch, wirklich, über einen ganz, ganz, ganz tragischen, aber extrem tollen Helden, der mir sehr, sehr ans Herz gewachsen ist, dir wahrscheinlich auch darüber wird zu sprechen sein. Es geht über die Macht des Zufalls, über Scham, über Schuld, über kleine und große Katastrophen, über den Nobelpreis und es geht auch um Wer wird Millionär? Das werden wir auch noch sehen, warum das so ist. Michael, du bist, glaube ich, in dieser Bibliothek noch nie gewesen. Was ist dein Eindruck? Fangen wir doch mal so an.
Also ich bin in Schramberg groß geworden, ungefähr so 80 Kilometer südlich, auf der A81, dann irgendwann im Niemandsland nach rechts weg. Und Stuttgart war das Zentrum der Welt. Ja, also für uns war, die Mädchen waren hübscher, die Läden waren voller. Ich habe meine erste Stereoanlage bei, wie heißt der, König, kann das sein? Lerche, ja genau. Danke. Auf der Königstraße bei Lerche gekauft und bin stolz nach Hause. Also das hier war the place to be. Und kam jetzt hier am noch entstehenden Hauptbahnhof an.
Und, schön gesagt. Ne?
Und dachte mir, holla, was ist denn hier los? Also ich bin sehr beeindruckt von der Finanzkraft dieser kleinen Kommune, so ein Ding hier hinzustellen. Und es ist aber super schön. Also ich bin unten kurz in diesem Raum mit den vielen Fenstern stehen geblieben, wie wahrscheinlich so viele, und fand es wirklich bemerkenswert. Und war kurz drüben im Einkaufszentrum, wo die einzelnen Abteilungen nach was sortiert sind? Modern und Nature. Und dachte mir, wieso denn das? Aber sehr viele junge Leute unterwegs und die werden wahrscheinlich den ganzen Winter über nichts anderes machen, als da bei Sarah
davon ist auszugehen.
Irgendwas anprobieren, weil kaufen werden sie nicht jedes Mal was. Ich finde es sehr schön, hier zu sein und danke für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne, wirklich. Es ist dein zweites Buch, Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0%, was natürlich ein wunderbarer Grund ist, dass wir dich für Secondo eingeladen haben. Secondo, das ist die Reihe, die sich um das in Anführungszeichen schwierige zweite Buch dreht. Darüber wird auch ein bisschen zu sprechen sein. Ist es überhaupt das schwierige zweite Buch? Man sagt ja so leichthin, fürs erste Buch hat man eigentlich sein ganzes Leben Zeit und fürs zweite, wenn es dann eben gut läuft, deutlich weniger. Aber obwohl das erst in Anführungszeichen dein zweiter Roman ist, begleitet dich das Schreiben an sich natürlich schon viel länger. Man kennt dich natürlich auch als Journalist. Du bist im Verbund mit Tim Klotzek, Chefredakteur des wirklich wunderbaren SZ-Magazins. Und du sagst, über diese Stelle habe ich bei meinen Recherchen herausgefunden, es ist der schönste Job im deutschen Journalismus. Warum?
Ja. Warum? Ja, normalerweise muss man sich im Journalismus entscheiden, ob man über die Sachen schreibt, die einem persönlich wichtig sind, oder ob man die große Masse erreichen will. Nur ganz selten geht das Hand in Hand. Also wenn das Hobby Elektrobikes ist, dann führt man ein Magazin über Elektrobikes und hat 900 sehr glückliche Leser und Leserinnen. Und wenn man aber auf dieses große Publikum geht, dann steht man dem Stern vor oder dem Spiegel. Aber im Fall vom Stern muss man dann halt ständig Titelgeschichten über Rückenschmerzen oder Kniebeschwerden oder die Trauminsel Mallorca machen. Und das hat auch seine Längen. Und das SZ-Magazin gibt uns, der ganzen Redaktion, die Freiheit, die Geschichten zu machen, die wir machen wollen. Wir sind eben ein Supplement, wir liegen der Süddeutschen Zeitung bei, wir müssen uns nicht verkaufen, wir können machen, was wir wollen. Und und wir erreichen trotzdem 1 Million Leute jede Woche. Und das ist der Sweet Spot. Das ist der eine Ort, wo man sein möchte. Und deshalb mache ich es auch schon so lange. Das ist schon 12 Jahre. weil ich einfach nicht weiß, was ich sonst machen soll. Wo auch immer ich hinginge, wäre es entweder viel mehr Arbeit, darauf habe ich keine Lust, oder es wäre viel anstrengender oder es wären viel weniger Leute, die ich erreichen würde.
Aber gut, Stichwort viel mehr Arbeit, dann hat man schon mal seinen Traumjob gefunden, was ja bei Gott nicht jeder von sich behaupten kann, wird aber trotzdem sozusagen auf zweitem Bildungsweg noch Schriftsteller. Viel mehr Arbeit, warum?
Ja, das erste Buch war ein Unfall. Mein Vater starb und ich musste irgendwo hin mit meiner Trauer. Und was mein ganzes Leben schon gut funktioniert hat, hat auch in dem Fall gut funktioniert. Ich habe angefangen zu schreiben und habe versucht, ein Gefühl in eine Geschichte zu packen, einfach nur, um sie loszuwerden. Und dann entstand das erste Buch, Nicht von dieser Welt. Und das war tatsächlich komplett fertig, als ich habe es dann meiner Frau gegeben und die meinte, das könnte schon was sein. Und es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht zu schreiben und vor allem ging es mir danach besser. Weil ich habe mich nicht nur mit dem Gefühl auseinandergesetzt, sondern ich habe mich mit dem Verhältnis zu meinem Vater auseinandergesetzt und dann war ich guter Laune, habe es einem befreundeten Agenten gegeben und der hat sich das durchgelesen und gesagt, das kann man gut verkaufen. Und dann wurde daraus ein Buch und es war so viel Freude in diesem ganzen Schreibprozess. Ich habe immer nachts, ich kann nur nachts schreiben, weil tagsüber habe ich diesen ärgerlichen Hauptberuf. Aber es war schöner als Netflix und meine Frau war auch glücklich, weil sie konnte endlich in Ruhe lesen und wurde nicht von mir gestört durch irgendwelche Anfragen. Und dann habe ich einfach weitergeschrieben. Ja.
Ich glaube, von all den Antworten und Begründungen, die ich in meiner Tätigkeit als Moderator bekommen habe, warum Menschen Bücher schreiben, ist, es war schöner als Netflix, relativ weit oben, muss ich sagen.
Naja, also ich träume besser. Also das war wirklich, also in meinem Hauptberuf wird eine Hirnhälfte benutzt. Das ist die Management-Hälfte. Ich redigiere viel, ich gebe Geschichten in Auftrag, ich muss über Honorare streiten, ich muss Leuten, die schon wieder schwanger werden, erklären, dass ich mich freue, obwohl ich mich gleich freue. Natürlich freue ich mich, aber es ist Arbeit. Ein anderer Teil von meiner Hirnhälfte bleibt von dem Hauptberuf zu wenig stimuliert. Und wenn ich mich abends hinsetze, die Kinder sind im Bett, ich sitze in der Küche, kann ich diese andere Hälfte verwenden. Die ist irgendwie auch noch frisch, erscheint mir. Und dann habe ich Zeit von 21 Uhr bis 1 Uhr und danach gehe ich ins Bett und wenn ich Netflix gucke, träume ich gar nichts. Wenn ich übers Schreiben nachdenke, träume ich okay. Und wenn ich schreibe, träume ich so Fellini. So. Also dann ist die Hölle los. Also das ist wirklich toll.
Hochinteressant, muss ich sagen. Natürlich reden wir nicht über dein erstes Buch, sondern überwiegend über dein zweites, aber es ist ja durchaus autobiografisch geprägt, natürlich durch die persönliche Geschichte, durch die Verarbeitung der Trauer, aber auch durch dein Aufwachsen in ja durchaus nicht ganz einfachen Verhältnissen. Es war nicht viel Geld da, so kann man das, glaube ich, etwas euphemistisch ausdrücken. Was hat es mit dir gemacht, dich damit nochmal auseinanderzusetzen, wirklich ganz intensiv nochmal reinzudenken? Hat das irgendwas aus deiner Kindheit ein bisschen gerade gezogen oder verändert, was die Perspektive angeht?
Ja, gegenüber meinen Eltern auf jeden Fall. Also ich bin in einem Krankenhaus aufgewachsen, in einer Personalwohnung. Das war die eine Wohnung, die sich meine Eltern leisten konnten in einer Kleinstadt. Und ich habe erst durchs Schreiben und dann auch durchs Reden mit meiner Mutter über die Zeit festgestellt, wie wahnsinnig schwer die es hatten und wie unglaublich die gekämpft haben. Und als Kind, selbst als aufmerksames Kind, hat man im besten Fall kein Gefühl dafür, wie hart das ist für die Eltern. Weil die sich bemühen und so eine Art Schutzschild bauen. Und dann alles, was man sieht, ist, Ich will, wie die anderen auch, teure Nike-Turnschuhe und es war halt nicht drin. Da habe ich welche von Puma gekriegt und fand die doof. Aber allein die Tatsache, dass ich neue Schuhe gekriegt habe, dass das schon eine Leistung war von meinen Eltern, habe ich erst Jahre später und eigentlich durch Schreiben gesehen. Also wie knapp wir bei Kasse waren und warum, das hat sich erst erschlossen und die Wahnsinnsleistung, vor allem meiner Mutter, uns da durch ganz schön schwere Jahre zu bringen, genau, da habe ich sie fest in den Arm genommen. Ja.
Du wolltest auch schon relativ lange Journalist werden. Der Berufswunsch kam
immer.
Schon
ja, ich immer wollte nie was anderes machen.
Okay.
Ja, ich wollte mal kurz Lehrer werden in der ersten Klasse, aber eigentlich, als ich zum ersten Mal mit der Zeitung in Berührung kam, war mir klar, das ist mein Ding.
Ja, toll.
Super Beruf.
Jetzt hast du ja in Lehre uns trotzdem erschaffen, und zwar den Protagonisten in deinem aktuellen Roman.
Wow, sehr guter
sehr
Übergang.
Elegante
sehr, sehr gut, möchte ich sagen. Respekt. Darauf trinke ich.
Na dann nochmal natürlich auch ein Riesling Cheers.
Sehr guter Übergang.
Ach, das läuft. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0%. Der Titel ist sehr wichtig, das wird man, wenn man das Buch liest, relativ bald erfahren. Es geht um einen Mann mit dem schönen Namen Dr. Hannes Hennes. Da haben die Eltern deutlich Kreativität bewiesen. Ein Mathematiker und Lehrer, da haben wir eben den Lehrer, den du dann doch eventuell ein bisschen ausleben konntest, der ja durch den unglaublichen Zufall eigentlich dabei zusehen muss, wie sein Leben komplett auseinanderbricht. Und er kann eigentlich gar nichts tun. Während sein Bruder so ein bisschen im Vorfeld den Nobelpreis für Medizin bekommt und das ist alles irgendwie nicht so schön für ihn. Wenn jetzt der erste Roman so autobiografisch war, wie sieht es denn hier mit autobiografischen Zügen aus? Gibt es da auch einen Bruder?
Nee, es gibt eine tolle Schwester, aber davon handelt das Buch nicht. Ich habe mir auch vorgenommen, weil mir das erste Buch ist mir ja autobiografisch rausgerutscht, autofiktional möchte man sagen, weil viel habe ich erfunden. Aber ich habe mir das Gefühl vorgenommen. Also ich dachte mir, das Gefühl des ersten Buches war Trauer. Und daran kann ich mich ganz gut entlanghangeln. Ich suche mir jetzt wieder ein Gefühl. Und ich fand Schuld und vor allem Scham ein zu wenig bespieltes Gefühl. Also die Scham ist wirklich sehr mächtig. Also alle reden immer über Schuld, aber das Schöne ist ja auch, man kann entschuldigt werden, aber man kann nicht entschamt werden. Also Scham ist ein Gefühl, das bleibt einem das ganze Leben lang. Man hat irgendwas angestellt, egal, es ist schlimm genug, um sich dafür zu schämen. Und das wird man nicht mehr los, weil das trägt man mit sich rum wie Gepäck. Das kann einem niemand nehmen. Und das fand ich ein ganz interessantes Gefühl und mit dem wollte ich mich beschäftigen. Also was passiert, wenn man was macht, was so tiefes Schamgefühl mit sich bringt, dass man eigentlich nicht mehr gerade gehen kann, weil man nur noch gebückt durch die Gegend schleicht.
Ja, man kann nicht entschamt werden. Das muss man mal sacken lassen, glaube ich. Das ist, finde ich, was sehr, sehr, also hast du sehr, sehr schön formuliert. Und dieser Dr. Hannes Hennes ist eben gebeutelt oder gekrümmt von dieser Scham. Trotzdem erzählst du das mit sehr viel Witz und Leichtigkeit auch. Und es ist ja ein ultimativ tragischer Held. Ne? Und ich meine, die Weltliteratur ist voller tragischer Helden. Da muss man gar nicht weit schauen. Ne? Es gibt, ich meine, Macbeth ist ein tragischer Held, Jay Gatsby ist ein tragischer Held, Othello ist ein tragischer Held, Ödipus und so weiter und so weiter. Was gefällt uns an diesen tragischen Helden? Sind wir da ein bisschen froh nach dem Motto, hui, Gott sei Dank nicht ich? Oder haben wir Empathie für diese Figuren? Warum ziehen uns diese tragischen Helden so an?
Ja, ich glaube, ein großer Teil ist schon, zum Glück widerfährt mir das nicht. Und das Tolle in der Literatur ist ja, dass man dabei sein kann, ohne betroffen zu sein. Und es ist ein bisschen interessanter, als Videos zu gucken von Leuten, die ausrutschen und hinfallen. Das finde ich auch lustig, muss ich zugeben. Aber das dabei sein können, wie jemand was Schlimmes widerfährt und dann aber und zu jeder Zeit den Schritt zurückgehen zu können und erleichtert zu sagen, nur zum Glück ist mein Leben in einem kleinen Döschen gut verpackt und alles ist in Ordnung. Das ist das Interessante. Also natürlich sehen wir gerne Leute scheitern und gehen dann einen Schritt zurück und schauen auf unser eigenes Leben und hoffen, dass es nicht so schlimm kommt.
Ja, wobei das Stolpern natürlich auch unausweichlich ist. Bevor wir mal ganz kurz reinhören in das Buch, bei der ersten Lesestelle würde ich noch ganz gerne über Hannes sprechen, über den Protagonisten. Wie hast du ihn entworfen? Weil er ist Mathematiker, er ist Lehrer. Natürlich als Mathematiker beschäftigt man sich mit Zahlen, da ist der Zufall nicht weit natürlich. Es geht auch viel um Zufall in dem Buch. Was ist es für eine Figur? Wie ist er dir sozusagen erschienen?
Also ich habe mir einen soliden Charakter ausgedacht. Einen, bei dem eigentlich alles im Lot ist. Er ist verbeamtet, er hat eine Frau, die ist so ein bisschen cooler als er. Und er liebt sie sehr und sie liebt ihn auch. Sie haben ein Kind, sie leben in gesicherten Verhältnissen, gute Mittelklasse. Und da kam der Lehrer irgendwie fast automatisch. Und Mathematiker ist er natürlich, also Mathematik spielt eine Rolle in dem Buch, aber ist er eben auch, weil er rational auf die Welt schaut. Also wie der Homo Faber ist er eine Figur, der denkt, er könne Risiken einschätzen und berechnen. Aber was er halt lernen muss, ist, dass das Leben sich nicht berechnen lässt und dass man noch so gut planen kann. Es kommt anders, fast immer.
Auf ganz arg katastrophale Weise anders. Wollen wir mal reinhören?
Ja, sehr gerne.
Super.
Also ich lese der Anfang, der Einfachheit halber den Anfang. Und da geht es gleich wild los, also nicht wundern.
An dieser Stelle wurde die Lesung aus rechtlichen Gründen herausgeschnitten.
Vielen, vielen Dank. Ja, wie du gesagt hast, ein turbulenter Auftakt. Wir sind gleich mittendrin. Bevor wir über diese seltsame und auch ein bisschen beängstigende Welt dieser Männerseminare sprechen, eine Frage zu Hannes als Mathematiker. Du ja eher ein Geisteswissenschaftler. Wie denkt man sich in einen Mathematiker hinein?
Ja, meine Älteste ist 16 und hat überhaupt keinen Bock auf Mathe. Also musste ich wieder anfangen, mir das grundsätzlichste 9., 10. Klasse Gymnasium nochmal drauf zu schaffen. Und beim Lesen dachte ich, Erkenntnismoment, ist gar nicht so uninteressant. Und das wirklich Schöne an der Mathematik ist, es gibt immer eine Lösung. Man hat irgendein Problem und es gibt eine Lösung. Keine Lösung, ist auch eine Lösung. Das begegnet einem sonst im Leben ja relativ selten. Jetzt mache ich wieder runter. Ganz viele Probleme, vor die wir im Alltag gestellt werden oder uns selber stellen, haben keine Lösung. Es gibt nur eine schlechte Möglichkeit oder eine weniger schlechte. Das fand ich toll. Und dann habe ich angefangen, mich so reinzulesen, habe viel zu Gauss gelesen und dann schauten mich meine Kinder schon sehr, sehr verständnislos wie noch nie, wurde ich von meinen Kindern angeschaut, als sie gesehen haben, was ich da lese. Und wie Väter so sind, habe ich mich das ein oder andere Mal getraut, ihnen irgendwas zu zeigen, was ich gerade gelernt hatte. Und war wirklich, also selten war ich so abgemeldet wie in den Momenten, wo ich ihnen erklären wollte, was Gauss alles Tolles erfunden hat. Ja. Oder Leibniz. Eine Faszination. Mathe kommt noch später, passiert ganz schön viel in der Mathematik. Und das habe ich aber alles mit großer Begeisterung gelesen.
Ja, toll, das merkt man tatsächlich. Deswegen, die Frage hat mich selbst auch brennend
interessiert.
Bisschen
peinlich, muss ich sagen, sich dann mit 50 für Mathe wieder zu interessieren. Vor allem möchte ich mich bei der Gelegenheit bei meinen alten Mathelehrern entschuldigen für das gnadenlose Desinteresse in jungen Jahren.
Wir werden den Podcast, der aufgezeichnet wird, heute Abend einfach weiterleiten an die Lehrkräfte von damals. Männerseminare, es ist ja es ist ja real existieren so etwas, ne? Mann sein, Krieger werden, hast du jetzt deins genannt. Männer denken, sie müssen wieder männlicher werden, weil sie das im Alltag wohl nicht mehr sein dürfen, so die landläufige Meinung, ne? Was neue Rollenbilder, viele sind davon überfordert und verunsichert, völlig zu Unrecht natürlich, aber trotzdem muss man Unsicherheit auch ernst nehmen. Es würde ja aber teilweise auch wirklich gefährlich, weil in diesen Seminaren geht es ja wirklich auch, Stichwort Manosphere, wirklich auch um Frauenhass, um antifeministische Tendenzen, ganz oft gekoppelt auch an rechte Ideologien. Warum hast du den Hannes da reinstolpern lassen und wie sah da die Recherche aus dazu?
Also mir waren diese Männerseminare fremd. Es ist ein oder andere Mal bei Lesungen vorgekommen, dass Leute zu mir kamen und sagten, na gut, da am Anfang, da haben sie schon ein bisschen übertrieben. Serviererinnenkostüm, muss das denn sein? Aber es ist eine wahre Geschichte. Also ich war selber nicht bei so einem Seminar. Ich habe aber eine unveröffentlichte Reportage von einem Kollegen auf den Schreibtisch bekommen und habe die gelesen und habe den Kollegen danach lang gesprochen. Und der ist da als Reporter hingegangen. Die Geschichte durfte nie veröffentlicht werden, weil er eine sogenannte NDA, also eine Verschwiegenheitserklärung, unterschrieben hatte, muss jeder Mann machen, der eins dieser Seminare besucht. Aber mir konnte das erzählen. Also es hätte juristische Konsequenzen gehabt, wenn wir die Geschichte veröffentlicht hätten. Und das wollten wir ihm nicht antun und uns nicht antun. Aber das ist eine Szene, das gibt es. Männer bezahlen sehr viel Geld für diese Seminare, in denen sie eigentlich auseinandergenommen werden und wieder zu einem seltsamen Ganzen zusammengesetzt werden. Und das fand ich faszinierend. Und Männer wie der Hannes, der, also ich nehme das vorweg, das ist dann fast das Ende seiner Reise, diese Einstiegsszene. Aber Männer, die wie er verunsichert sind, sich ihrer selbst beraubt sehen, vielleicht auch nur Pech gehabt haben, die treffen sich in diesen Seminaren und das war wirklich schauderlich. Also sollten Sie das Buch lesen, wann immer Sie zu der Stelle kommen mit dem Männerseminar, das ist der Teil in dem Buch, den ich mir am wenigsten ausgedacht habe. Da passieren üble Sachen und zur Strafe, wenn man sich nicht an die Regeln des Seminars hält, muss man also einen Serviererin Kostüm anziehen und sich Grapefruits vor die Brust schnallen und also da steckt ja auch schon sehr viel Frauenhass drin. Ist ja geradezu absurd und eben die anderen Seminarteilnehmer bedienen in diesem Kostüm. Das gilt als Strafe. Und das sagt ja schon eigentlich fast alles. Und ich wollte also zugegeben, also Teil vom Schreiben ist, sich eine Figur auszudenken, die man wirklich sehr liebt und ihr dann Übles widerfahren zu lassen. und das habe ich beim Hannes ganz schön auf die Spitze getrieben. Aber also er hatte immerhin die Kraft, dann da wegzugehen.
Ja, das ist richtig. Und ich hätte mir auch schon denken können, dass du dieses Seminar nicht besucht hast, genauso wie ich. Sonst würden wir, glaube ich, alleine nicht so sitzen, sondern wahrscheinlich, ne? So? Das wäre wahrscheinlich auch die erste Lektion für uns beide dort. Es ist generell auch ein Roman über Männer, hast du in einem Interview auch mal gesagt. Und da gab es jetzt gerade ja auch in der ersten Szene schon dieser schöne Vergleich zwischen alten Videorekordern und Männern im Alter von Hannes. Jetzt ist er ungefähr auch so zwischen mir und dir im Alter, würde ich jetzt einfach mal sagen, so. Was hat es denn mit dir gemacht und mit deiner, in Anführungszeichen, Männlichkeit oder mit deiner Sicht auf Männlichkeit oder auf dich selbst, während du das alles recherchiert hast?
Ja, ich bin echt ambivalent meinem Geschlecht gegenüber. Also wir sind nicht ohne Reiz und nicht ohne Peinlichkeit. Ich finde, es wird tendenziell relativ wenig über Männer nachgedacht, weil Männer halt über Jahrtausende das Sagen hatten, sich Raum genommen haben und jetzt gerade die Zeit ist, in der sich das dreht, zum Glück dreht. Und, äh, und, und die Welt schaut viel mehr auf Frauen, was ihnen angetan wurde über Jahrtausende, was sie nicht haben, wie nachhaltig Benachteiligung immer noch wirkt. Also wäre ich eine Frau, wäre ich stinksauer. Ich kann jede Frau verstehen, die mit Wut morgens aufwacht und hasst auch. und gleichzeitig gibt es halt einen Haufen Männer, die es gibt diesen Film Alter weißer Mann, vor ein paar Monaten ins Kino gekommen. Kein schlechter Film in seiner Schlichtheit, aber illustriert auch ein bisschen diese Verlorenheit, die Männer fühlen. Und ich wollte ein Buch schreiben, in dem zumindest mal in einem kurzen Moment, ich will kein Mitleid für Männer, aber ich wollte vielleicht auch verstehen, warum wir so sind, wie wir sind. Und der Druck, der wirkt auf verschiedenen Seiten. Wie gesagt, Männer sind die Letzten, die sich gerade beschweren sollten. Aber trotzdem macht es was mit uns als Geschlecht. Und dem muss man sich auch irgendwie nähern stellen.
Ja. Es ist ja auch so, dass das Patriarchat auch den Männern schadet, natürlich in einem ganz anderen Ausmaß, aber dennoch hat davon eigentlich keiner was, wenn man sich das mal durch den Kopf gehen lässt. Ich hab über Männer oder über uns sozusagen gelernt, dass Männer immer wieder das Gefühl haben, sich beweisen zu müssen, wieder und wieder, dass sie gesehen werden wollen. Hannes hat ja nun das Problem, dass sein Bruder eben so erfolgreich ist und der Star der Familie natürlich auch.
Ja, das
ist
die erste Katastrophe in seinem Leben.
Genau. Also. Die erste wohlgemerkt von einigen weiteren. Dann gibt es aber immer wieder auch diese Momente von Zärtlichkeit in dem Buch, wenn er sich an schöne Momente mit seiner Tochter zum Beispiel erinnert, ne, wo das aufblitzt, so dieses, er ist gebraucht, er ist geliebt, er ist gesehen und das reicht ja dann fast eigentlich schon. Ne? Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass man einfach uns vielleicht öfter umarmen sollte, dann wäre alles gut, aber ein bisschen liegt es auch daran wahrscheinlich. Oder viele Männer denken immer, sie müssten sich beweisen, aber vielleicht ist es gar nicht so, oder?
Ja, da steckt viel Wahrheit drin und wir wirken nicht so, aber wir zweifeln wirklich sehr viel an uns. Eigentlich die ganze Zeit. Es gibt eine kleine Szene in dem Buch, wo ein Getränkelieferant kommt zu Hannes nach Hause und es ist ein muskulöser Typ und er hat 4 volle Wasserkästen gleichzeitig, also 2 in jedem Arm Marlene, Hannes Frau, sagt nur, kannst du bitte die leeren Kästen raustragen, damit der Mann nicht so weit. So, und Hannes ist so für einen Moment schaut er nur diesen Typen an und denkt sich, boah, Wahnsinn, 4 Kästen mit Wasser drin. Ja? Und er steht da mit einem leeren Kasten, den er mühevoll getragen hat und in der Küche sind noch 3. Aber er hat eben nur einen hingeschleppt, obwohl er natürlich auch mehr hätte nehmen können. Aber und in dem Moment ist ein Moment des Ungenügendseins. Und dann lässt er auch noch den leeren Kasten stehen, sagt diesem Getränk, soll ich Ihnen einen Kasten abnehmen? Und so, nee, 4 ist okay, habe ich Gleichgewicht, ist ganz gut. Und der muss dann auch noch über den leeren Kasten drüber steigen und den Hannes halt stehen lassen. Und die Marlene sieht das und rollt mit den Augen. Und das ist ein Moment, den so oder so viele Männer erleben und in dem sie denken, scheiße, jetzt war ich schon wieder nicht der ich sein sollte. Das ist es, glaube ich. Und es ist gar nicht so einfach, damit umzugehen.
Es ist aber auch ein schönes Beispiel für eine dieser Szenen in deinem Buch, die eigentlich sehr viel sagen, aber eben mit Leichtigkeit und fast schon auch viel Esprit und Witz erzählt sind. Und es geht um schwere Themen, wie gesagt. Es geht um jemanden, der sich ja auch wirklich Gedanken macht, seinem Leben ein Ende zu setzen, würde es eben nur endlich regnen. Ne? Aber trotzdem ist da diese Leichtigkeit, diese Wärme auch. Wie schafft man das denn, diese doch sehr ernsten und schweren Themen so leicht für sich zu erzählen?
Das ist ja so eine liebevolle Frage. Wie schafft man es? Also ich bemühe mich, schnell zu schreiben. Also bevor ich das erste Buch geschrieben habe, habe ich mit ein paar tollen Schriftstellerinnen und Schriftstellern geredet und ein wirklich sehr guter Rat von einer Kollegin, auch eine Freundin, Simone Buchholz, schreibt vor allem Krimis, ganz tolle Krimis bei Surkamp. Und die habe ich gefragt, es ist so mühsam, in die Szene reinzukommen. Und da sagt sie, super Tipp für dich, Michael, komm als Letzter zur Party und geh als Erster wieder. das ist beim Schreiben Gold wert. Also du musst nicht beschreiben, wie sich jemand fertig macht, was er sich anzieht, wie er sich auf dem Weg zur Party macht, sondern beginn die Szene damit, dass er oder sie die Tür aufmacht und dann ist die Party. So, jetzt, die Party ist im Vollgang, so jetzt passiert, was passieren soll. Und dann gehst du wieder. Du musst nicht beschreiben, wie die Teller zusammengeräumt werden und wie irgendjemand durch den Raum kehrt, sondern du hörst auf, wenn du alles hast, was du brauchst. Und das macht das Schreiben wahnsinnig schnell und für mich auch, also manchmal denke ich so in dem Buch, wenn ich es jetzt nochmal lese, vielleicht bin ich zu schnell gewesen, aber es gibt Tempo und das mag ich gern, aber trotzdem war der Grundgedanke ja was, über ein elementares Gefühl zu schreiben. Und das mag ich einfach sehr gerne, das Schwere mit dem Leichten zu verbinden. Ist auch kein dickes Buch. Ich mag auch dünne Bücher. Ich kriege immer Beklemmungen, wenn ich auf 600 oder 800 Seiten blicke und dann denke, wann soll ich das denn lesen? Im Urlaub habe ich eine Thomas-Mann-Biografie gelesen, auch eher aus Pflichtbewusstsein, war aber ein sehr gutes Buch. Und es war das einzige Buch, das ich im Urlaub geschafft habe. Und sonst lese ich mehr, aber es war so dick, dass ich dachte, wie machen die Leute das nur? Ist das mir ein Rätsel? Ich weiß nicht. Ich finde, das ist so eine gute handliche.
Ist griffig. Als Moderator kann ich das wirklich nur.
Du musst jedes Mal, du musst alles lesen. Das habe ich für dich gemacht.
Sehr, vielen Dank, Michael. Ich hatte es eingangs schon erwähnt, es geht auch tatsächlich um Wer wird Millionär, wo wir schon bei Katastrophen sind. Wollen wir nochmal reinhören ins Buch?
Ja, gerne. So, also Hannes, erste Katastrophe ist, wie gesagt, dass sein Bruder Wilhelm den Nobelpreis in Medizin gewinnt und die Eltern, also es gibt einen lebenslangen Konkurrenzkampf zwischen den Brüdern, natürlich, wie bei fast allen Geschwistern. Die Brüder, die Eltern haben nur Augen für den Bruder, bei der Verleihung ist Hannes auch dabei und dann denkt er sich, okay, wenn der jetzt berühmt wird, dann werde ich reich. Und das Einzige, was ihm einfällt, ist, zu Wer wird Millionär zu gehen, weil er sich ja auch noch für sauschlau hält.
An dieser Stelle wurde die Lesung aus rechtlichen Gründen herausgeschnitten.
Vielen Dank.
Es ist immer wieder schlimm.
Man leidet mit, ne? Man leidet wirklich ganz arg mit, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Was für ein armer Kerl. Und auch dieses, dass das erst in 2 Wochen ausgestrahlt wird und man kann nichts dagegen tun. Ne?
Es ist wirklich so, es vergehen 2 Wochen. Ja. Also auch wenn man sehr viel Geld gewonnen hat, darf man 2 Wochen nichts sagen. Aber andersrum darf man auch nichts sagen.
Jetzt hast du auch mal auch den Satz gesagt, jedem passieren schlimme Sachen, aber im besten Fall lernen wir über alles zu lachen. Hannes gelingt es nicht ganz so gut.
Ja, aber auch hier gibt es Hoffnung. Wie in dem ganzen Buch. Und er ist danach mit seiner Frau in Venedig und sie versucht, ihn zu trösten. Und da ist es schon nicht mehr ganz so schlimm. Ich glaube, es hilft ihm in dem Moment seines Lebens schon sehr, dass ihm was Schreckliches widerfahren ist und dass er natürlich zur Lachnummer in der Schule wird und in der ganzen Gemeinde. Aber es gibt immer noch ein Rückzugsgebiet, das ihm sicher scheint. Und genau, also mit ein bisschen Abstand wird ja fast alles auch egal und dann kann man drüber lachen. Als mein Papa starb, weiß ich noch, waren wir bei der Beerdigung und ich habe mit meinem Sohn die Urne, war ein Witz von meiner Mutter, mein Vater war allergisch gegen Birken. Und sie hat als Urne so ein Stück Birke, so ein Stück Birkenstamm ausgesucht. Und das war die Urne. Und diese Urne sah eins zu eins aus wie die Vogelhäuser, die im Baum hingen. Und ich war damit, also kleine Gemeinde, wirklich nur wenige Leute, alle waren traurig, meine Töchter haben geweint und mein Sohn und ich haben diese Urne nach unten in die Erde gelassen und es war wirklich ein sehr bewegender Moment. Und dann hat der Max, der war da 9, glaube ich, hat so nach oben geguckt und hat diese Vogelhäuser gesehen. und meinte, warum haben wir ihn nicht da oben hingehängt? Das ist doch viel schöner. Und es hat dieser ganzen Veranstaltung die Schwere genommen. Also alle mussten lachen. Der Max hat es gar nicht verstanden. Aber es ist ein schönes Bild für, also auch in den schlimmen Sachen kann sowas Lustiges stecken.
Ja. Sehr schöne Geschichte. Danke fürs Teilen. Du bist Journalist, stell dir vor, du würdest Hannes interviewen müssen fürs SZ-Magazin. Was würdest du ihn als erstes fragen?
Das Einzige, was ihn interessant macht, ist ja eigentlich, ist wer wird Millionär? Und da hätte ich schon ein paar Fragen. Die Selbstsicherheit mit der da, das ist schwierig, weil das Wesen von Hannes ist eigentlich, dass er nicht Magazin interessant ist, sagen wir mal so, sondern dass er ein ganz normaler Typ ist. Ja, und jetzt können wir über Journalismus lange reden und sollten wir nicht viel mehr normale Leute interviewen. Ich würde ihn grillen. Wie war das so? Also, weil ja die Selbstsicherheit, mit der er da auftritt und die Selbstgewissheit, die er hat, die sind natürlich bezeichnend.
Gerade in so einem Fall. Wenn man dann die Millionen abräumt, meinetwegen, ja, aber eben nicht in so einem Fall. Jetzt hast du gerade das journalistische Arbeiten schon angesprochen. Da hast du natürlich viel mehr Routine drin. Dennoch hast du deinen zweiten Roman jetzt geschrieben und wie ich finde, wirklich mit Bravour ist ein wundervolles Buch geworden. Was ist denn der größte Unterschied aber zwischen dem journalistischen Schreiben und einem Roman?
Naja, die Wahrhaftigkeit oder die Wirklichkeit tatsächlich. Also das Ärgerliche beim Journalismus ist, dass man sich an das halten muss, was passiert ist. Und das Wundervolle am Schreiben, am literarischen Schreiben ist, dass man, also ich habe das Schreiben mal verglichen, ich weiß nicht, wie es ausgeht, wenn ich anfange zu schreiben. Aber es ist ein bisschen so, wie wenn man sein Auto irgendwo geparkt hat und man weiß noch so ungefähr, wo es steht. Aber man weiß es nicht mehr genau und dann läuft man so durch die Straßen und fängt an zu suchen. Und so geht es mir auch. Also ich schreibe los, ich laufe die Straße lang und ich weiß, irgendwo da steht mein Auto. Also ich weiß, wo ich hinkommen möchte, aber ob ich Umwege gehe, und das weiß ich vorher noch nicht. Und einen Umweg zu sehen, der einem erzählenswert oder gehenswert erscheint, das ist was man im Journalismus nicht macht. Und das ist eben was mir sehr viel Spaß macht. Das spielerische Element gibt es in meinem Hauptberuf nicht. Also es gibt Sachen, die lustig sind, aber es ist eben der Unterschied zwischen der Dienstleistung und einem künstlerischen Angebot. Arbeite ich journalistisch, möchte man nicht aufgehalten werden von Umwegen, sondern möchte man bitte wissen, was ist hier los. Das ist der Unterschied. Und diese Umwege zu gehen, das macht schon viel Spaß.
Ja, uns Lesern auch, definitiv. Jetzt sind wir, hatte ich eingangs erwähnt, eben bei Secondo, deswegen muss diese Frage natürlich auch kommen. Es ist das, in Anführungszeichen sage ich immer gerne, schwierige zweite Buch. Aber war es denn überhaupt schwierig für dich?
Nee, war nicht schwierig. Ich hatte einen tollen Agenten und den besten Tipp, den er mir bisher gegeben hat, Marcel Hartges, war der. Ich hatte das erste Buch abgegeben, es war verkauft. Es war noch nicht erschienen, aber war schön, ein fertiges Manuskript abgeben zu können. Man musste nicht mehr so viel werkeln mit dem Verlag. Und er hat zu mir gesagt, fang an, das nächste Buch zu schreiben, falls du irgendeine Geschichte in dir drin hast. Fang das zweite an zu schreiben, bevor das erste erschienen ist. Warum? Weil die Veröffentlichung wird irgendwas mit dir anstellen. Also sie wird dich überheblich machen oder zu klein, ja, also je nachdem. Sie wird dich durcheinander bringen. Du wirst Amazon-Rezensionen lesen, die dich aus dem Gleichgewicht bringen. Du wirst Interviews geben und du wirst dich für kurze Momente wie der Größte fühlen. Schau, dass du so weit wie möglich kommst mit dem Manuskript vom zweiten Buch, bevor das erste erscheint. Und das war wahnsinnig hilfreich. Also es verging zwischen Manuskriptabgabe und Erscheinen ungefähr ein Dreivierteljahr. Und da war ich schon bei Hannes nach Wer wird Millionär. Also ich war schon weit, ich wusste genau, was ich erzählen wollte. Und habe dann auch, also bin mitten im dritten und das habe das weiter gemacht. Und es geht ziemlich nahtlos ineinander. Es macht mir wahnsinnig Spaß. Und es fällt mir nicht schwer und ist immer noch besser als Netflix. Und ich lerne jedes Mal. Nee, es war kein schwieriges zweites Buch, aber irgendwie fühlte sich das erste auch nicht so richtig wie das erste an, weil es eben eine Geschichte war, die im ersten Moment nicht als Veröffentlichung gedacht war, sondern die aus mir raus musste. Und das war jetzt das erste Buch.
So. Okay, dann laden wir dich das nächste Mal wieder zur Sekunde ein. Dann.
Genau, perfekt, das wollte ich merken wir uns. Erreichen.
Das ist ein wahnsinnig nützlicher Tipp von deinem Agenten. Das klingt wirklich sehr, sehr gut. Aber was hat denn dann, um da mal ganz kurz zurückzuspringen, was hat denn dann die erste Buchveröffentlichung mit dir gemacht, wenn das schon die Vorwarnung des Agenten war? Hat es was mit dir gemacht und wenn ja, was?
Ah, das war die reine Freude. Also ich kann jede Form von so schöner Aufmerksamkeit, die ich hatte, genießen und mir nichts drauf einbilden. Das hat, glaube ich, mit meinem Alter zu tun. Ich glaube, wenn das mit 25 passiert wäre, wäre ich vertrottelt oder irgendwie ein Idiot geworden. Aber mit 50 kann man das nehmen. Es war wirklich, waren durchweg schöne Erfahrungen, wirklich sehr, sehr rührend auch und irgendwie bin ich immer noch in Kommunikation mit meinem Papa durch das Buch und es ist eine tolle Sache, wenn man das aufschreiben kann.
Wirklich sehr, sehr schön. Wir sind fast am Ende. Nicht ohne den Werbeblock nochmal kurz hier durchflackern zu lassen. Da hinten sehen Sie den Büchertisch. Es ist erschreckenderweise bald Nikolaus und Weihnachten. Es liegt uns näher als Ostern mittlerweile. Deswegen schnell an den Büchertisch und schon mal ein Häkchen gemacht für die lange Liste. Michael wird noch signieren, du hast noch ein bisschen Zeit, dann muss er zum Zug, wie gesagt, zurück. Morgen ist Redaktionskonferenz, glaube ich, um 10. Ne?
Das ihr habt Zeit, 22.14 Uhr geht der Zug.
Na gut, okay, ja. Dann kann er noch lang signieren. Haben wir denn so viele Bücher überhaupt? Hoffentlich. Eine Frage aber noch, Michael, bevor wir uns hier alle in den Abend entlassen. Du hast gesagt, dein erstes Buch handelte von Trauer, du hast dich dann beim zweiten gerne auch einem Gefühl entlang gehangelt, Scham. Kannst du denn schon ein bisschen was über das dritte verraten? Steht da wieder ein Gefühl im Mittelpunkt?
Nee, das bringt Unglück. Da darf ich noch nichts sagen. Ich habe dem Marcel beim Agenten den ersten Block geschickt, hat mich verrückt gemacht, dass ich es überhaupt aus der Hand gegeben habe. Auch ein guter Tipp von meinem guten Freund Daniel Kehlmann. Behalt es, solange es irgendwie geht, bei dir, weil solange es die Welt noch nicht kennt, ist es noch nicht passiert. Also musst du dir keine Gedanken drüber machen, ob es gut ist oder schlecht. Mach's so lange, behalt's so lange bei dir, bis es fertig ist. Ich verrate nichts, außer dass es wieder ein Gefühl dahinter steckt und eine verrückte Geschichte.
Behalte es so lange wie möglich für dich, also ein bisschen wie die Katastrophe bei Wer wird Millionär, die nun zwei Wochen später eintreten wird, obwohl sie schon passiert ist. Michael Ebert, toll, dass du da warst. Vielen, vielen Dank.
Ich danke dir sehr. Super gemacht. Dankeschön.